jetzt Frühlingsgefühle wecken. Mit 120 Euro Gutschrift in allen A1-Tarifen geschenkt. Und das im besten 5G-Netz von A1 mit Top-Smartphones wie dem Samsung Galaxy S24 mit Galaxy AI. Dazu gibt's die Aktivierung gratis und keine jährliche Servicepauschale. Jetzt du im A1 Giganetz.
Lieber Robert, wir sind ja kein Polit-Podcast, wie du immer wieder sagst, aber anbei ein kleines Quiz. Ich möchte dir präsentieren eine neue kleine Rubrik bei uns, das Politgeräusch der Woche. Ja, welches Land könnte ich hier meinen?
Ja, das ist gut, das ist
kommt
wirklich
was,
gut.
Kommt was?
Ja, da kommt was.
Ja, und was ist das?
Nein, es sind, glaube ich, nicht die USA mit dem Texas Chainsaw Massacre.
Habe ich vor kurzem wieder gesehen, toller Film, Top Hopper, fantastisch.
Ja, ja, grandioser Slasher. Nein, ich würde auf Argentinien tippen.
Ja, ganz genau, weil der Robert kennt sich halt nicht nur mit Wirtschaft aus, sondern auch mit der Politik.
Sie hören den Kurier.
The first rule in investment is don't lose. And the second rule in investment is don't forget the first rule.
Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit.
Liebe Anlegerin, lieber Anleger, herzlich willkommen zu Ziemlich gut veranlagt, dem Finanzpodcast aus Österreich. Wir schauen heute auf Warren Buffett, der sich ein Radio kauft. Was muss ich jetzt schon leisten?
Krone Hit.
Nein, ausnahmsweise nicht. Das Wiedererblühen des Euros, obwohl der Robert immer schimpft über die Frau Lagarde, aber dem Euro geht es gar nicht so schlecht. Die Operette rund um OpenAI, Sam Altman, das ist ja die Löwinger Bühne.
Oh ja, der Woche, ja.
Das Skript ist so schlecht geschrieben, das könnte von einer AI stammen. Und Microsoft natürlich auch mit dabei. Über AI-Stocks reden wir heute und eine Aktie mit 10% Dividende für unseren Dividenden Ritter Robert.
Ja, auf dich freue ich mich, ja.
Das habe ich mir gedacht. Und ganz kurz möchte ich kundtun, dass der Nasdaq 100 diese Woche zumindest kurz die 16.000er Marke wiedererklommen hat. Ist leicht runter, beim Monatsvergleich um 9% rauf. Also man hört, ich bin gut gelaunt.
Ja, das freut mich. Ich schaue mir an, wie im Gegensatz zum Nasdaq der gute alte DAX so dasteht. Dann eine deutsche Aktie, die ein Rekordhoch erzielt hat und eine, der es nicht ganz so gut geht.
Kommen wir aber zurück zum Politgeräusch der Woche, zu unserer Kettensäge. Robert hat es gleich herausgehört. Robert, erzähl doch mal kurz, was ist in Argentinien passiert?
Ja, ein gewisser Javier Milei hat dort die Wahlen gewonnen mit einem Konzept, naja, das eigentlich am ersten Blick ganz, ganz gut klingt. Er hat nämlich im Wahlkampf, deswegen haben wir auch dieses Geräusch mit einer Kettensäge, das öfters mal untermalt, diese ganze Sache. Nämlich, er will den Staat auf ein Minimum zurückkürzen und quasi das alles abschneiden mit der Flex oder mit der Kettensäge.
Ja, er will auch Abtreibungen verbieten und sagt, der Klimawandel ist nicht menschgemacht, also war dann bei anderen Dingen. Aber er vertritt zumindest in ökonomischen Fragen eine sehr libertäre Position und will den Staat eben minimieren.
Südamerikanischer Trump irgendwie.
Ja, eh. Will auch gleich den Peso abschaffen und den Dollar als Währung einführen, damit sich das Land stabilisiert. Das kann man natürlich machen, ist auch populär dort, klar, weil wenn du eine Währung mit 140% Inflation hast, dann sehnst du dich nach Karl Nehammer. Das ist ganz klar, also das ist wirklich schlimm und vor allem in Argentinien ja auch nicht das erste Mal jetzt, dass sie Hyperinflation haben.
Ja,
also
wir haben ja das ja
das
seit
Land,
Jahrzehnten
das Land
fast, ne?
Ist seit Jahrzehnten so drauf. Aber wenn ich jetzt den Dollar einführe, das klingt ja toll, aber was passiert im ersten Moment? Man macht damit mal die Importe längerfristig billiger und Exporte teurer, weil ich ja die eigene Währung nicht mehr abwerten kann. Und damit sinkt die Wettbewerbsfähigkeit meiner Wirtschaft. Aber vielleicht hofft er sich einen heilsamen Schock, der so stark ist, dass die Wirtschaft dann auf einmal in Argentinien wieder funktioniert, weil sie sagen, über Abwertungen geht es ja nicht mehr. Ja, also wir haben das in Europa ja im Kleinen ja auch probiert, mit den Griechen im Euro, also mit der Griechenland-Krise danach, die auch genau deswegen dann entstanden ist, weil die griechische Wirtschaft eben nicht
mehr mitkam,
wettbewerbsfähiger wurde, nur weil es einen Euro einführt.
Richtig.
Also die Reihenfolge ist irgendwie eine andere. Wahrscheinlich zuerst die Wettbewerbsfähigkeit und dann die harte Währung.
Ja, aber dann brauchst du wahrscheinlich die harte Währung auch nicht mehr, weil du ja eben
dann hast selber harte Währung.
Ja, also, genau. Ja, also ich habe da auch so meine Zweifel. Der Peso ist jedenfalls in den vergangenen 20 Jahren zum US-Dollar von 0,28 auf 0,0026 gefallen.
Das erinnert uns an Evergrande-Aktien.
Fast, ja. Ja, dann kommt noch eben, wie erwähnt, die hohe Inflation dazu, die es eben schon sehr, sehr lange Zeit gibt. Und es gab ja wirklich viele Versuche, das Land wirtschaftlich zu stabilisieren. Aber ich glaube jetzt ehrlich gesagt nicht mehr daran, dass das vor allem so funktionieren kann. Auch das Haushaltsdefizit ist relativ hoch, die internationalen Reserven gering. Und hinzu kommt, dass die Unterstützung durch den Kongress in Buenos Aires fehlen wird, also wo Milleis Partei nicht die Mehrheit hat.
So ist es. Er sitzt in seiner Casa Rosa, in seinem rosa Palast dort und kann eigentlich gar nicht so viel ausrichten, aber irgendwann wird das Parlament auch neu gewählt werden. Man muss sagen, der Peronismus mit seiner Überlegung, dass man mit Staatsindustrie und einem starken Staat das alles löst, hat sich halt ein bisschen überholt, funktioniert halt überhaupt nicht, ja, muss man sagen. Und das erklärt doch dann wirklich, warum Argentinien, die im Allgemeinen ja nicht so unvernünftige Leute sind, dann jemanden wählen, der mit einer Kettensäge auf der Bühne rumrennt. Ja, es ist die Verzweiflung halt einfach eine große. Ja.
Wieso gibt es eigentlich keine Mittelwege mehr? Man muss immer alles in die Extreme machen, also zumindest in manchen Ländern.
Ja, stimmt. Das ist, wir können die moderne Seite beklagen oder können einfach sagen, dass er gut kommuniziert hat. Man muss sagen, der Gag mit der Kettensäge war gut, weil er genau das dargestellt hat, was die Leute halt selber fühlen, nämlich dass der Staat überbordend ist, viel Bürokratie ist und so weiter, dass in einem Aufwaschen halt auch dann sämtliche Bürger- und Menschenrechte mit entsorgt oder viele davon, das ist halt dann ein Kollateralschaden für seine Natürlich. Fans aber, und das ist halt irgendwie schade.
Wie gesagt, schauen wir mal aufgrund der Mehrheitsverhältnisse im Parlament dort, wird da wahrscheinlich ein Teil ja eh nicht davon umzusetzen sein.
Sagt der Elliott Capital noch was?
Ist das vom Begriff, Namen her, ja.
Das ist dieser Hedgefonds, der so am Sekundärmarkt argentinische Anleihen gekauft hat, die logischerweise jetzt nicht mehr bei der Nominale notiert haben, weil man sagt, das Geld kommt nicht mehr zurück. Also die kaufen halt so eine Anleihe, die einen Face Value hat von 100 um 20. Mhm. Und wenn es dann 40 zurückkriegen, sagen sie, geil, 100% Gewinn. So, das ist das Geschäftsmodell. Okay, ne? Und die haben ja mal ein Kriegsschiff der Argentinier beschlagnahmt vor der Küste Ghanas. Also ich bin gespannt, wenn sie, was als nächstes von argentinischen Vermögenswerten im Ausland passiert. Ich sag bitte, solange das Rindfleisch dort gut ist und der Rotwein, der Malbec, fantastisch schmeckt, hat dieses Land auch seine Vorzüge.
Aber die CO2-Bilanz, Rüdiger?
Das ist weniger das CO2, sondern eher mehr das Methan, seine eigene Geschichte, was Rinderhaltung betrifft.
Transport
des
Rindfleisches bis nach Österreich.
Bei dem, was die Kuh rausfurzt, ist das relativ egal. Ja. Also der Fleischkonsum ist an sich ein Problem.
Das ist nicht viel Geld.
Da hast du dich vollkommen recht, lieber Robert. Ach, wir sind natürlich so, wir geben einander recht, das ist ja genau.
Ja, warten wir mal, ob das
so bleibt. Kommen wir doch gleich zu einem Thema, wo wir nicht in der Meinung sind, kommen wir zu unserer alten Idol und meiner alten Freundin Christine Lagarde. Oder wie man sagen würde, zum Christine Lagarde Fanclub oder Club des Supporters, ja, en français, ja, dem du ja beigetreten bist.
Weil
der Euro zum Dollar gestiegen ist.
Was willst du? Ja,
jetzt
hören wir mal auf, bitte. Ja? Deine Steigerung, ja?
Ja, das ist nicht meines, der Euro, gell?
Ja.
Unsere, wir haben es gemeinsam.
Also alle Europäer haben es. Ja, weil du findest deine Steigerung. Wie hoch ist die aus deiner Sicht, deine heiße Steigerung?
Meine Steigerung im letzten Monat sind 3%.
Na wow, großartig.
Ja, eben.
Ja, ja, du bist jetzt offenbar unter die kurzfristigen Währungsspekulanten gegangen, damit dir das,
damit dir
da das Herz aufgeht. Weil ich habe mir das von Jahresbeginn nämlich angesehen, da sind wir von 1,07 auf 1,09 hinauf. Wow, ganz großartig. Dazwischen waren wir sogar auf 1,03 unten. Also, und das ist alles wohl jetzt eher eine gewisse Dollar-Schwäche als eine Euro-Stärke, lieber Rüdiger.
Ja, ich weiß nicht, ob du jetzt dauernd dein Geld in japanische Yen umwechselst oder in chinesische Renminbi oder in den südafrikanischen Rand, wobei der, glaube ich, ist immer weicher als alles andere. Mag sein, aber der Dollarkurs ist für mich als Anleger schon recht relevant. Und dann muss ich sagen, wäre ich jetzt im Dollar notiert, wäre ich deutlich wohlhabender als zuvor. Also eigentlich schön.
Ja, wie gesagt, zuvor als was, ne?
Zuvor als was, ja eh, aber der Euro ist angelegt worden, mit welchem Kurs, wie hat er geheißen vorher, warte, ich komme noch, genau, EQ, und EQ. Wie hieß er noch davor? Euro-Dollar, kannst du dich erinnern so? Da warst du noch in der Schule, in der Volksschule, ja?
So ungefähr. Nein, in der Volksschule nicht.
Aber Mittelschule? Ja, aber als Währungseinheit wurde ja da schon eingeführt und da war er 1:1, ne? Also, da sollte er sein, und wenn er von 1,07 auf 1,09 geht, dann haben wir 2% gewonnen.
Hauptsache, du lobst die Frau gerade.
2% Gewinn, da sage ich kenne Börsenindizes in Europa, in Alpenländern, die keinen mehr haben, die würden sich drüber fast freuen.
Ja, ja.
Warum ist das aber so? Warum ist der rauf? Und da hat der Robert schon recht. Ja, Robert, du hast recht.
Oh, ja.
Nämlich, es ist der Dollar wirklich runter, und zwar aus einem wirklich skurrilen Grund. Weil es der Wirtschaft gut geht. Wenn es der Wirtschaft gut geht oder der amerikanischen Inflation zumindest gut geht, dann geht es dem Dollar schlecht, und zwar deswegen, weil alle glauben, dass die Fed jetzt die Zinsen senken wird. Ja, und sagen, na gut, dann gehe ich jetzt nicht in den Dollar rein, weil wenn die Anleihe dann sowieso runtergeht, dann tue ich mir das nicht an. Ja, also, ich sage einmal, schauen wir mal. Da ist viel, da ist extrem viel Spekulation dabei, dass die FED jetzt sagt, solange das Inflationsziel nicht wirklich auf Punkt und Komma erreicht wird.
Ja.
Jetzt lassen wir die Zügel locker.
Nein, das sehe ich nicht. Spannend. Das sehe ich nicht. Ich habe da mir auch angesehen, eine Analyse der UBS. Die Schweizer erwarten für nächstes Jahr in den USA eine größere Rezession, aber erst eben für nächstes Jahr. Und die FED wird dann erst die Zinsen wieder senken, aber dann schon ordentlich um kräftige 2,75 Prozentpunkte, wie
Sie ja, meinen. Das halte ich wirklich für eine spannende Geschichte, weil wir mal haben schauen, jetzt, wir haben jetzt 4,5 oder so, ne?
Ja.
Und dann das runter, quasi, also das mehr als Halbierung.
Ja, ich, wie gesagt, wir hören jetzt diese Rezessionsängste, ich glaube, die habe ich nach der Sommerpause schon einmal irgendwo zitiert aus den USA und irgendwie
rennt es bis jetzt aber nicht so schlecht.
Irgendwie kommt es nicht. Ja, im Gegensatz zu Europa oder Österreich, Deutschland, da wurde keine Rezession vorhergesagt.
Wir haben keine Angst und haben es
nachher. Gibt es aber jetzt, also.
Dafür sind wir dann glücklicher, weil wir einfach so sorgenfrei leben hier. Das ist einfach was Schönes.
Ja.
Pierre Wunsch, heißt er jetzt Pierre Wunsch oder Pierre Wünsch? Ich weiß es echt nicht. Aber jedenfalls Pierre, ich nenne ihn Pierre Wünsch, es klingt einfach schöner. Pierre Wünsch, der Chef der belgischen Notenbank, sieht das für Europa anders. Er glaubt nämlich, dass die EZB die Zinsen wieder erhöhen könnte. Dann kann man auch wieder sagen, das hilft dem Euro natürlich auch wieder. Mhm. Die Märkte hingegen erwarten keine weitere Zinserhöhung. Wie siehst du das, Robert? Du bist ja der alte Falke der Zinspolitik und sagst, alles, was unter 10% ist, ist eine Niederlage beim Leitzins.
Nein. Also so schlimm bin ich wirklich nicht. Also ich glaube,
naja, tendenziell halt, ja.
Ich glaube, das ist Wunschdenken vom Herrn Wünsch.
An dieser Stelle entschuldigen wir uns für das billigste Wortspiel des heutigen Podcasts. Ich kann sagen, das Niveau wird ab jetzt steigen. Ich werde mich drum kümmern.
Ja, wirklich. Lagarde hat erst diese Woche bekräftigt, dass die Zinsen jetzt mal konstant gehalten werden, um zu sehen, wie sehr die bisherigen Erhöhungen Wirkung erzielt haben. Und man sagt ja immer, 1 bis 1,5 Jahre braucht das, bis so ein Zinszyklus dann in der Konjunktur ankommt. Der hat jetzt im Sommer des Vorjahres begonnen. Ich glaube, man merkt das ja jetzt auch schon. Weitere Erhöhungen schloss sie zwar nicht aus, denn es sei noch zu früh, den Sieg zu verkünden. Allerdings ist ja die Rate schon deutlich gesunken in der Eurozone, also die Inflationsrate, und die Wirtschaft lahmt ja auch in vielen Ländern. Also ich glaube, wir sind jetzt mal am Höhepunkt angelangt.
Ja, aber wenn der Einfluss der Zinsen aufs Wachstum und so weiter eine Komponente ist.
Ja, ich glaube nicht, dass der jetzt angesetzt wird, zumal es ja in einigen Ländern ja wirklich schon die Inflationsrate bei Null oder sogar darunter liegt.
Genau, in Deutschland zeigen nämlich die Erzeugerpreise im Oktober, dass der Druck auf die Preise nachlässt. Das heißt, die Preise steigen zwar noch, aber nicht so schnell. Das heißt auch von daher weniger Druck auf höhere Zinsen. Der Euro profitiert auch von Entscheidungen der Ratingagentur Moody's. Moody's findet, dass Portugal finanziell stabiler geworden ist, war ja zeitlang sein Sorgenkind. Deshalb hat Moody's die Kreditwürdigkeit Portugals verbessert, und zwar gleich auf die Bonitätsnote A3. Also sind es wirklich quasi mündelsicher sozusagen. Also man darf das für Veranlegungen, für Kernkapital von Banken und so weiter verwenden. Für Italien bestätigt Moody's die Bonitätsnote und hat den Ausblick von negativ auf stabil erhöht. Das heißt, sie gehen nicht davon aus, dass es sich dort verschlechtern wird. Auch das ist natürlich für den Euro schön, weil damit natürlich die Finanzierung der Staaten ein Stück günstiger wird und vielleicht dann mehr Geld übrig bleibt, um Schulden zurückzuzahlen, Konjunkturprogramme zu machen oder was einem sonst so einfällt.
Kommen wir, oder bleiben wir besser gesagt, in Deutschland. Der Frankfurter DAX hat heuer bereits 13% zugelegt und knackt fast schon die 16.000-Punkte-Marke. Also da sind wir in dem Nasdaq sehr ähnlich.
Entwicklung. Schon, aber wir müssen schon eines dazu sagen beim DAX. Erstmal bei 13%, der Nasdaq ist 48% im Plus seit Jahresanfang.
Egal. Nein, ich habe es nur mit den Punkten verglichen.
Ach so, die Punkte.
Ja, die Punkte. Also, nur die Marke, sonst nichts. Ja.
Das ist ja eine wissenschaftliche Aussage, die gefällt mir. Ist gut, werde ich mir merken. Welche Aktien haben zufällig den gleichen Kurs?
Und natürlich mit der Dividende.
Ja, genau, das ist ein ernstes Thema, weil der DAX ist ein sogenannter Total Income.
Ja.
Und da kommt natürlich auch die Dividende rein, die beim Nasdaq nicht reinkommt, was, und da gebe ich dir wieder recht, beim Nasdaq ist nicht auch so den Unterschied macht, weil das sind meistens Wachstumsunternehmen, die keine Dividenden zahlen.
Genau. Ja.
Aber wenn man im ATX-Vergleich zum Beispiel oder mit dem Dow Jones, da macht es dann durchaus Sinn,
Richtig. Immer
wieder darauf hinzuweisen.
Richtig. Jedenfalls hat EY jetzt ein bisschen analysiert, wie es den Unternehmen darin geht, und die sind draufgekommen, dass es ihnen eigentlich schlechter geht als vor einem Jahr. Konkret das abgelaufene Quartal, weil erstmals seit dem von der Corona-Pandemie belasteten zweiten Vierteljahr 2020, also der Sommer 2020, verzeichneten die Börse Schwergewichte in Summe wieder Rückgänge bei Umsatz und Gewinn. Nach deren Angaben schrumpften die Umsätze dieser im DAX gelisteten Unternehmen im Sommer eben einschließlich bis September zum Vorjahreszeitraum um knapp 5%. Der operative Gewinn ist sogar um gut 11% zurückgegangen. Das liegt vor allem an den rückläufigen Geschäften in den USA und in Asien. USA wundert mich ein bisschen, weil eigentlich rennt es dort ganz gut, aber...
Nein, es wegen starken, ist wegen dem starken
natürlich,
Euro.
Natürlich, ja. War so die Begründung zumindest. Immerhin aber stiegen in 16 der 40 Konzerne die Gewinne. Spitzenreiter sind demnach die Deutsche Telekom, Volkswagen, Mercedes und BMW.
Ja, und da stelle ich mir noch die Frage, als ehemaliger Volkswagen-Aktionär, das verkauft hat, als aktueller Mercedes-Aktionär, was okay ist.
Ja, Mercedes ist von
allen ganz gut. Was okay ist, ja. Aber so richtig schön merkt man jetzt nicht, dass man da die Creme de la Creme besitzt, was Gewinne betrifft.
Richtig.
Und die woran liegt's?
Ja, die Autokonzerne sind es auch, die diese Werte nach unten drücken, weil sie haben nur ein KGV von zwischen 2,5 und 5,5.
Das ist echt
sehr billig, weil die Probleme in der Branche sind, gerade in der deutschen Branche, sind evident. Mangelnde Absätze bei Elektroautos und hohe Investitionskosten gleichzeitig. Das ist ein Spagat, der ein bisschen schwer zu stemmen ist. Am Montag gibt es einen Autogipfel in Berlin, wieder mal.
Ein Verbrennergipfel?
Nein, das glaube ich nicht, sondern ich glaube, die werden irgendwie sagen, wie es weitergehen soll, weil die Absatzzahlen sind vor allem im Heimatmarkt rückläufig. Ist ein Problem. Ja, und das zieht jetzt auch natürlich das Gesamt-KGV runter, weil der DAX ist mit einem KGV von aktuell 10,3 und gut 20% niedriger bewertet als im 10-Jahres-Durchschnitt. Also die Aktien, müsste man sagen, sind aktuell sehr günstig, zumindest zum Teil. Für eine faire Bewertung müsste der DAX laut EY auf rund 19.000 Punkte steigen.
Na, dann kaufen wir doch einfach DAX und alles ist erledigt. Ja,
zugleich.
Ah ja, da gibt es ein Aber.
Da gibt es ein Aber, ja. Für eine faire Bewertung könnten auch die Unternehmensgewinne sinken.
Ah ja.
Und ja, und eins von beiden könnte eintreffen.
Oder beides,
gar nichts. Ja, aber jedenfalls, es ist jetzt nicht einfach so, dass nur das eine in Betracht zu ziehen ist. Aktuell sieht es eben, wie man dieser Studie entnehmen kann, eher nach zweiterem aus. Obwohl ja dem DAX durchaus heuer bis Jahresende noch eine Rallye auf eben über die 16.000 Punkte Mark zugetraut wird. Und allein in den vergangenen 2 Monaten, lieber Rüdiger, legte der DAX schon um mehr als 1.000 Punkte zu.
Was, wie viel Prozent sind?
Das ist beeindruckender als deine Euro, angebliche Euro-Stärke da.
Ja, das ist, ich bin ganz begeistert und ja, der DAX ist wahrscheinlich eh unterbewertet, aber wie du richtig sagst, wie gehen die Umsatzdaten weiter?
Ja.
Wenn es so billig, wenn es so einfach wäre, dass man sagt, alles, was ein billiges KGV hat, hat einen Rechtsanspruch darauf, irgendwann die 5 zu erreichen,
erstens
kaufe ich nur Unternehmen mit schlechtem KGV. Ich meine, das schaffe ich gerade noch als
erstens
Anleger.
Erstens das und zweitens ist das ja ein Durchschnitt. Da gibt es auch eben teure Werte und müsste man sich dann je Einzelwert sich ansehen.
Teure Werte und VW.
Ja, so ist es.
Ja. Warren Buffett kauft sich ein Radio, genauer gesagt ein Satellitenradio oder anders gesagt den großen US-Satellitenradioanbieter SiriusXM. Das ist eine coole Sache, fährst im Auto und hörst Radio.
Das ja, den gibt es ja schon sehr lange.
Satellit, ja, gibt es schon sehr lange. Und der war auch schon einmal früher investiert, hat sich mit Grauen abgewandt oder hat es wieder rausgegangen, wahrscheinlich eh mit Gewinn, so wie ich meinen alten Freund Warren kenne. Und mittlerweile aber sagt er, hey, eigentlich eine coole Firma, weil gute Abo-Zahlen, du zahlst dafür das Radio, so glaube ich so $15 im Monat und die Abonnenten sind treu dabei, die haben einen guten Cashflow, das wird jetzt nicht wahnsinnig wachsen, das Geschäft logischerweise, ja, weil die es wollen, haben es schon und der Wettbewerb durch Streamingdienste ist natürlich da.
Eben, ja.
Aber er sagt, das ist so günstig bewertet, das passt. Wie viel hat er da reingehaut? Ja, ein bisschen über 40 Millionen, ja. Das ist für ihn ungefähr so, wie wenn ich zu Spaß dir ein paar Evergrande-Aktien kaufe, ja, im Verhältnis. Die stehen übrigens aktuell, wollte ich gerade sagen, bei 31 Euro. Das heißt, du hast ungefähr 19 Euro bis jetzt verloren, aber du siehst das ja aus. Du
musst
ja auch Evergrande natürlich aussitzen. Das heißt, typische Warren Buffett-Aktie, er findet die Fundamentaldaten gut, findet sie unterbewertet, glaubt, dass sie diesen berühmten Wassergraben rundherum hat, sprich etwas hat, das ihre Konsumenten drinnen hält und sagt, über die nächsten 5-6 Jahre geht sich das mit dem Cashflow schön aus, dass ich da mit dieser Aktie Geld verdiene.
Ja, wenn er meint.
Kann man doch machen.
Ja, kann er machen. Ja.
Jetzt Frühlingsgefühle wecken. Mit 120 Euro Gutschrift in allen A1-Tarifen geschenkt. Und das im besten 5G-Netz von A1. Mit Top-Smartphones wie dem Samsung Galaxy A55. Dazu gibt's die Aktivierung gratis und keine jährliche Servicepauschale. Jetzt du im A1-Giganetz.
Ich habe dieses Mal auch mal was Interessantes zu Warren Buffett. Das Analyseunternehmen Morningstar hat in Buffetts Portfolio 3 Aktien ausgemacht, die derzeit ziemlich unterbewertet sind und daher eine Kaufgelegenheit darstellen könnten. Die anderen Titel hingegen in seinem Aktienkorb seien fair oder sogar überbewertet, aber diese 3 hat Morningstar explizit hervorgehoben, also schauen wir uns die 3 kurz an. Bank of America ist eine der größten Positionen in Berkshire Hathaways Portfolio. Der Titel wird derzeit 17% unter dem vom Morningstar geschätzten fairen Wert gehandelt. American Express ist der 2. unterbewertete Titel, hier sind es 19%. Beim 3. Wert sind es sogar sage und schreibe 37%. Dabei handelt es sich um Kraft Heinz.
Jetzt muss man mal sagen, dass Kraft Heinz wirklich schon seit Jahren eine Kursexplosion vorhergesagt wird und die Aktie sich nicht so super entwickelt hat. Ich habe übrigens indirekt Kraft Heinz Aktien, weil ich ja bei Berkshire Hathaway, bei Warren Buffett investiert bin. Einmal Buffett habe ich noch, 10% Dividende mit einer Warren Buffett Aktie. Das ist was für den Robert. Denn Berkshire Hathaway kennen wir alle, ja, das ist eine Firma, wo sich Aktien kaufen kann, hat aber auch eine zweite Firma, die heißt New England Asset Management, kurz NEAM, und die ist in dividendenstarke Aktien investiert. Gut, das überrascht jetzt nicht, wer Warren Buffett kennt. Und sie ist seit 2013 eine Firma investiert, die habe ich mir näher angeschaut, die heißt ARCC Capital Corp oder kurz ARCC. Und was macht die? Die beteiligt sich an anderen Unternehmen und ist eine Geschäftsentwicklungsfirma, also im Bereich des Business Development, des BDCs, wie der Amerikaner sagt, vertreten. Und die ist relativ attraktiv bewertet, weil das Preis-Buch-Verhältnis liegt bei 1,04. Und das ist wirklich günstig. Das heißt, du zahlst jetzt nicht mehr dafür, dass dein gutes Management sitzt und so weiter, sondern du kannst einfach aufgrund der Bewertungen, die es hat, eigentlich alles bis auf 4% bereits argumentieren. Ausschüttungsverhältnis in den letzten 10 Jahren ist auch sehr fein. Sie schütten 80% ihrer Gewinne aus. Und das führt eben zu einem 10%igen Dividende, die man hat. Und im Moment ist es geradezu ein Schnäppchen. Also Robert, 10% Dividende bei nur mehr 8% Inflation, das ist ja schon fast nah an einem Traum. Einfach zu Hause sitzen und das Geld kommt bei der Wohnungstür rein.
Ja, du machst mich neugierig mit diesem Titel.
Ich werde mir ein bisschen näher ansehen.
Ja. danke.
Übrigens, apropos Titel, ich habe mein Versprechen noch nicht eingelöst und die Tatort angerufen, um rauszufinden, warum ich diese Aktie nicht kaufen durfte vom letzten Mal. Kannst aber nicht auf die Tatort schieben, ich habe es einfach nicht probiert, ich muss das wieder mal machen. Also in dem Fall, die Tatort ist nicht schuld, aber ich gehe der Sache weiter nach.
Super. Kommen wir nun zu einer Aktie, die heuer so richtig abgehoben ist. Rheinmetall.
Kunststück, wenn es Krieg gibt.
Ja. Sie legte seit Jahresbeginn um 48% zu und hat diese Woche ein Allzeithoch erreicht. Grund ist, neben den Aktivitäten, konkret bis 2026 peilt Rheinmetall fast eine Verdoppelung des Umsatzes auf 13 bis 14 Milliarden Euro an. Und Analysten sind der Meinung, das wird auch zu schaffen sein, weil schon jetzt 46% des dann geplanten Umsatzes in den Auftragsbüchern aufscheint. 11 Milliarden kommen aus der Rüstungssparte, also rund 80%. Und die seit dem Krieg gegen die Ukraine auf Hochtouren läuft und sogar die Kapazitäten bei Rheinmetall mussten ausgeweitet werden. Zum Vergleich, vor Kriegsbeginn notierte die Aktie noch bei 96 Euro, jetzt sind es 291 Euro.
Also eine Verdreifachung. An dieser Stelle unser Disclaimer, die Erwähnung von Wertpapieren aller Art, egal ob Aktien, Anleihen, NFTs, ETFs, Kryptos, was auch immer, stellen keine Kaufempfehlung dar. Informier dich bitte immer umfassend, bevor du dein sauer verdientes oder geschickt spekuliertes Geld investierst. Du haftest nicht für unsere Entscheidungen und wir nicht für deine. Das ist der Deal hier. Und wenn wir selbst Aktien eines Unternehmens oder einer anderen Anlageform besitzen, die wir im Podcast erwähnen, dann sagen wir es natürlich dazu.
Eine weitere spannende Aktie aus Deutschland ist ThyssenKrupp. Die haben ein schiefes Geschäftsjahr und nun die Zahlen für 2022-23 veröffentlicht und die fielen alles andere als gut aus. Sinkende Stahlpreise und gleichzeitig gestiegene Rohstoff- und Energiekosten belasteten das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern, das von knapp 2,1 Milliarden auf 703 Millionen Euro sank. Der Umsatz ging um 9% zurück und der Nettoverlust betrug nach milliardenhohen Abschreibungen gar 2 Milliarden Euro. ThyssenKrupp hatte ursprünglich ein mindestens ausgeglichenes Ergebnis in Aussicht gestellt, nach einem Gewinn von 1,2 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Ja, und nach diesen schlechten Zahlen hat die Aktie was gemacht?
Wenn du so fragst, wird sie wahrscheinlich, ich verstehe es nicht ganz, aber doch raufgegangen sein. Ja. Wahrscheinlich haben wir was Schlimmeres erwartet oder so.
Ja. Nein, sie ist um 7% gestiegen an diesem einen Tag, richtig. Gell? Ja, ist beachtlich. Es gibt da zwei Gründe dafür. Zum einen will Thyssen nächstes Jahr wieder in die Gewinnzone zurückkehren. Ich sage mal, weil alles
ja,
andere
das wollen die meisten, ja.
Wäre ein bisschen verheerend. Aber okay, und das Zweite, Aktionäre sollen dennoch eine unveränderte Dividende in Höhe von 0,15 Euro je Aktie erhalten. Und das ist natürlich dann schon ein gewisser Anreiz, wahrscheinlich drinnen zu bleiben.
Aber wenn die Aktie auf Verschleiß gezahlt wird, wie ich das nenne, also wenn die Dividende auf Verschleiß gezahlt wird, sprich nicht aus dem Gewinn kommt, sondern aus der
Substanz,
dann zahlt man als Aktionär selber die Dividenden. Ne? Das ist dann nicht ganz so sexy, finde ich.
Ja, persönlich. Aber vielleicht denken sie sich, ich greife die Dividende noch ab und schleiche mich dann. Ich weiß nicht. Seit Jahresbeginn aber ist trotz der ganzen Umstände die Aktie bereits 20% im Plus.
Kommen wir von der alten Economy, wir vom Stahl von ThyssenKrupp zu OpenAI. Ich verwende es begeistert, du auch mittlerweile schon.
Ja, hier und da.
Wie viele Kurierartikel gibt es so, die du verfasst hast, haben OpenAI-Inhalte drinnen gehabt? So ein bisschen so genau umformuliert. Einer. Und, war der gut?
Ja.
Na dann, viel Spaß in der Arbeitslosigkeit. Nein, die Recherche macht's ja.
Das ist, so ist es, ja.
Genau. Microsoft findet OpenAI auch toll, weil Microsoft ist ja da stark verbandelt. Ich finde Microsoft toll, weil ich habe deren Aktien, das sind dieses Jahr ja super gestiegen bis jetzt und bin sehr, sehr zufrieden damit in meinem Portfolio. Aber was ist jetzt passiert? Sam Altman, hieß es am Beginn der Woche, oder am Samstag eigentlich, muss als Chef von OpenAI gehen. Kam völlig überraschend, ja. Ganz mystisch war von nicht wahrheitsgemäßen Aussagen von Altman die Rede. Dann hieß es, er kommt wieder zurück. Dann hieß es, nein, er kommt doch nicht zurück. Er geht zu Microsoft. Dann hieß es, er geht nicht zu Microsoft, sondern wieder was anderes. Die Microsoft-Aktie ist mal leicht drauf, leicht runter. Ich glaube nicht wirklich deswegen. Aber ich habe mir gedacht, ich frage jetzt mal jemanden, der sich mit dem Thema wirklich auskennt, sollte, nämlich ich frage im Unternehmer nach, ich frage ChatGPT, wie es mit Herrn Altman aussieht.
Als KI-Modell kann ich keine Meinungen oder Vorhersagen über zukünftige Ereignisse oder Entscheidungen von Personen oder Unternehmen abgeben. Die Frage, ob Sam Altman wieder Chef von OpenAI wird, hängt von vielen Faktoren ab, darunter Unternehmensstrategien und persönliche Entscheidungen, die außerhalb meiner Fähigkeit zur Analyse oder Vorhersage liegen. Um aktuelle Informationen zu diesem Thema zu erhalten, wäre es am besten, offizielle Ankündigungen oder Nachrichten von OpenAI oder Sam Altman selbst zu verfolgen.
Ja, und damit hat sie vollkommen recht gehabt, ja? Denn was ist passiert am Tag drauf? Sam Altman bleibt Chef von ChatGPT. Also die hat schon was gewusst und hat es mir noch nicht gesagt.
Wahrscheinlich, ja.
Vielleicht hat sie diese Kristallkugel, die mir abhanden gekommen ist und weiß, wie es weitergeht in Zukunft. Aber wie gesagt, er ist zurückgekommen, macht wieder OpenAI und außer Späßen nichts gewesen. Würde mich echt interessieren, was kostet es, so einen Forschungsvertrag einmal kurz zu kündigen, Leute rauszuhauen, den dann wieder einzustellen. Ich stelle mir das wirklich recht geil vor.
Naja, angeblich hat er ja nach den jüngsten Meldungen was gefunden, was die Menschheit bedroht oder erfunden.
Ja, was das
so was könnte das sein? Terminator-Szenario, ich weiß es nicht.
Ach so, und deswegen hat er gesagt, wenn es mich wieder einstellt, wird die Menschheit vernichtet und dadurch waren die dann preiselastischer.
Ich weiß es.
Dieses Argument. Ja, das ist immer diese AI-Geschichte versus Terminator und Skynet und so weiter, kennen wir eh alle. Solange das Teil einen Stecker hat, wo ich anziehen kann, ja, und dann noch nicht alles steht und nicht alle Krankenhäuser kaputt sind und so,
das ist okay. Das ist die Gefahr, ja.
Dass man den Stecker nicht ziehen mag, weil
dann die Alternative auch nicht schön ist. Kollateralschäden einfach zu groß werden, ja.
Aber da bleiben wir auf jeden Fall Kollateralschäden, dran, ja. da haben wir doch gleich eine gute Aktie dazu.
Ja, da haben wir eine Aktie dazu, die nennt sich Bayer und ist auch aus Deutschland. Diese Aktie verlor diese Woche knapp 20% und fiel auf den tiefsten Stand seit 2006. Seit Jahresbeginn ist es schon ein Drittel weniger der Wert. Zuerst verlor das Unternehmen erneut, zum mittlerweile vierten Mal in Folge, einen Glyphosat-Prozess in den USA.
Aber in Europa darf Glyphosat weiter am Markt bleiben und sie freuen sich alle.
Ja.
Wollte ich auch dazu sagen.
Ja.
Wenn man sagt, die Amerikaner, Umweltschutz ist alles furchtbar, wobei wahrscheinlich ist es, weil es ein europäisches Präparat ist und kein amerikanisches. Ja.
Es muss das ein bisschen
kann schon eine Rolle spielen, ja.
Ja, und dann gab es auch noch was zum Kerngeschäft von Bayer, wo man eigentlich das besser herkennt, nämlich Pharmageschäft. Ein großer Hoffnungsträger ist in einer Studie gescheitert. Asundexian heißt das Zeugs und es sollte wirklich ein super Mittel sein, das die Blutgerinnung hemmen und damit beispielsweise Schlaganfällen vorbeugen sollte. Und an dieser Studie nahmen jetzt 18.000 Patienten mit Vorhofflimmern und Schlaganfallrisiko teil und man untersuchte die Wirkung auf diese Patienten im Vergleich zu den Gerinnungshemmern von anderen Firmen. Und dabei schnitt Asundexian leider schlechter ab als die Medikamente der Mitbewerber. Und deswegen wurde diese Studie nun beendet auf Empfehlung eines unabhängigen Kontrollgremiums.
Das erinnert ja fast an den Plot von Auf der Flucht, oder?
Ja, ein bisschen, ja.
Zu einem Hollywood-Film darstellen möchte.
Ja, und Asundexian sollte eigentlich der Bestseller des, sollte den Bestseller des Unternehmens namens Xarelto ablösen. Und für diesen erfolgreichen Gerinnungshemmer laufen nämlich in den nächsten Jahren die Patente ab, das ein bisschen blöd ist.
Ja, dann kommen die Generika.
Genau, und Bayer erwartete sich allein von diesem neuen Medikament Umsätze bis zu 5 Milliarden Euro und daraus führt nun nichts.
Dass das Medikament abläuft, ist natürlich blöd für Bayer. Also, sondern das Patent auf das Medikament abläuft, ist blöd für Bayer. Aber gut für die Konsumenten natürlich, ne?
Und das gut, für die Krankenkasse, ja.
Die ja den Ärzten sagen wollten, dass sie nur Wirkstoffe verschreiben sollen und wo die Ärztekammer gesagt hat, na, das ist undenkbar, Apotheker können das nicht beurteilen, nur Ärzte können nur Wirkstoffe beurteilen, weil die einen haben studiert und die anderen nicht, aber egal. Eine AI-Aktie habe ich noch, die Motley Fool auf dem Radar hat, nämlich mit dem schönen klingenden Titel Super Microcomputer. Was machen die? Die bauen Server. Und was braucht man für AI? Natürlich sehr viele Server. So flüssig gekühlte Dinge, so wirklich die argen Hochleistungsteile machen die. Und der Kurs hat dieses Jahr einen Rekordwert erreicht, ist aber seit Anfang August um etwa 20% gefallen. Obwohl der Kurs jetzt langfristig betrachtet relativ hoch liegt, sind die Aktien mit dem 26% der bisherigen Gewinne dieses Jahr oder dem 16,7-fachen der Gewinnschätzungen für nächstes Jahr, also dem Future-KGV, noch nicht wirklich teuer, weil 16,7 oder auch die 26 geht, ja, für eine Deckbude schrecken mich jetzt nicht so. Das Geschäftsjahr endet aber erst im nächsten Juni, also werden wir erst dann wissen, wie es da gelaufen ist. Sie bauen jetzt eine neue Fabrik in Malaysia, die 2024 in Betrieb gehen soll. Und sie können jetzt monatlich 5000 Server-Racks liefern, die auch gekauft werden. Ursprünglich wollten sie nur 4000 Racks pro Monat schaffen. Das heißt, sie sind auch im Umsatz deutlich höher als geplant. Und sie erwarten einen Umsatz von 10 bis 11 Milliarden Dollar 2024, aber das Ziel in ein paar Jahren soll bei 20 Milliarden Dollar liegen. Also schaut sehr gut aus und wir deswegen von Leuten, die Wachstumsaktien mögen, also allen hier außer Robert Kledorfer.
Nein.
Du hast auch Wachstumsaktien, Rivian.
Ja.
Hat doch gar nicht gehabt. Wie geht's denen?
Gar nicht so schlecht.
Ja, also genau, sie existieren, sie stehen im Portfolio drin. Und Evergrande ist auch noch drin, ja, habe ich dir schon gesagt.
Ja, genau.
Ja, also sie können dieses Ziel hoffentlich sogar noch schneller erreichen, weil sie auch in der Vergangenheit immer rascher gewachsen sind, als das Management selber gesagt hat. Also offenbar machen ihren Job nicht so schlecht.
Ja, interessantes Unternehmen. Ja, das war's dann mal wieder mit Ziemlich gut veranlagt für diese Woche, lieber Rüdiger.
Ist die nachdenkliche Harfe wieder aufgelegt heute, ja. Elon Musk Weekly. Fehlt natürlich noch, ja.
Ah, ja.
Und diese Woche eher schlechte Nachrichten, muss ich sagen. Ja. Also zuerst, wir haben ja letzte Woche darüber berichtet, dass Elon Musk Kritiker verklagt, du erinnerst dich. Ja. Mhm. Jetzt hat er endlich darauf reagiert. Und was macht er? Er verklagt noch mehr Kritiker. Konkret nämlich jetzt die Organisation Media Matters for America. Und was haben die gemacht? Die haben sich angeschaut, welche Werbungen laufen eigentlich neben welchen Beiträgen. Aber wenn ich jetzt so, sagen wir mal, ich bin jetzt der IBM, Apple oder Disney, dann lege ich Wert darauf, dass meine Werbung in einem guten Umfeld läuft, genau bei Disney eben. Und die haben das analysiert, haben so Screenshots gemacht, haben gesehen, da gibt's Nazi-Beiträge und antisemitische Beiträge, und dann nehme ich halt nette Disney-Werbung. Und jetzt sagt X, na, das stimmt ja überhaupt nicht, die Leute von Media Matters, die haben absichtlich Profile kreiert, die diese Nazi-Beiträge und antisemitischen Äußerungen provozieren und dann die Werbungen rausspielen. Und deswegen ist das alles geschäftsschädigend und Milliarden oder Millionen Verluste an Werbung sind hier angefallen. Und ja, will eben klagen, geklagt haben es aber noch nicht. Bin sehr, sehr gespannt, ob sie sich trauen, das zu tun, weil ich glaube, dass Media Matters diese Untersuchung relativ sauber durchgeführt hat. Und leider wieder kein erfolgreicher Test von Starship. Hast du eh mitbekommen? Ja. Der Knall war ja bis hierher zu hören. Also ist wieder der Start erfolgreich. Das Teil ist mal abgehoben. Das ist gut. Dann eine Explosion. Die Raketenstufen haben sich aber getrennt. Das ist gut. Die untere Stufe ist explodiert. Ist dann einfach ins Wasser gefallen. Die obere Stufe ist weitergeflogen und ist danach explodiert. Das heißt, ja, es werden viele wieder sagen, Elon Musk bringt nichts zu Wege. Er muss sagen, bei der Raketentechnik gehören Verluste wie diese einfach dazu. Das ist Teil, also es ist ja legendär. Die Amerikaner haben bis heute den Ausdruck Dead Ain't Rocket Science, wenn sie sagen, es ist etwas einfach. Ja. Und das kommt eben aus den 60er Jahren, wo das Zeug dauernd explodiert ist. Und da drücke ich ihm alle Daumen an, weil SpaceX hat schon bislang scheinbar Unmögliches möglich gemacht, sprich das Landen der Grundstufen. Und ich drücke ihm, was das betrifft, die Daumen. Nur bei Twitter sollte er vielleicht ein bisschen die Finger davon lassen.
Ja. Ja.
Lass es einfach sein.
Jetzt gehört's halt
42 an. Milliarden sind eh schon versenkt.
Eben, ja.
Lass es einfach sein.
Ja. Gut, mal schauen, was wir nächste Woche von ihm zu hören bekommen. Das war es jetzt aber wirklich mit ziemlich gut veranlagt für dieses Mal. Wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt, Meinungen, Kommentare, Fragen, Anregungen.
An ziemlich gut veranlagt@kurier.at oder eine Postkarte an den Kurier zu Handen Wirtschaftschef, so viel Zeit muss sein, Robert Kledorfer. Magister Robert Kledorfer, pardon. Ja. Er legt da Wert drauf. Er gibt das nicht zu. Es ist ihm schon wichtig. Ja. Am Leopold-Unger-Platz 1 in A1190 Wien.
Ja.
Wir haben auch eine Facebook-Seite, auf der ich die letzten drei Wochen vergessen habe, unsere Beiträge abzuladen, wie mir gerade aufgefallen ist.
Hast du nicht gemacht. Ich habe ein bisschen.
Du hast da schöne Fotos von uns abgeladen. Die haben auch ein paar Likes bekommen. Vielen Dank dafür. Finde ich cool. Aber die Beiträge müssen wir auch wieder mal nachaufladen. Mhm. Also wenn ihr uns nur über Facebook folgt habt, ist eine Chance, dass ihr dann ganz viele Folgen auf einmal hören könnt.
Und wir haben ein neues Logo ab dieser Folge.
Ach, das ist ja wirklich irre. Also
weil wir sind knapp vor der 100. Folge und haben uns gedacht, jetzt gönnen wir uns
wenn
was.
Wenn wir dann irgendwann in 5 Jahren ein Behind-the-Scenes für die wahren Hardcore-Fans machen, für alle 4, dann werden wir diese Behind-the-Logo-Geschichte mal erzählen. Ja. Ich kann euch nur eines sagen, es war nicht so einfach, wie ihr glaubt. Und besonders freuen wir uns aber, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört, denn dann sind wir vielleicht reicher.
Aber sicher weiser.